Und schon ist Ture zur Stelle und packt sie. »Guten Tag, guten Tag«, sagt er lachend und zieht die Hand hin und her. Er blickt Hjalmar herausfordernd an, mit demselben Blick, den er während ihrer ganzen Kindheit für Hjalmar hatte. »Halt mich zurück, wenn du kannst«, sagt dieser Blick. »Sag was, wenn du dich traust.« Hjalmar sagt nichts, lässt Ture weitermachen. Plötzlich hält Ture nur noch den Taucherhandschuh in der Hand. »Verdammt«, ruft er aufgeräumt. Dann sieht er, wie sie unter dem Eis davonschwimmt. Er rennt hinterher und schwenkt den Taucherhandschuh. »Warte«, ruft er und lacht. »Du hast etwas vergessen. Hallo!« Er läuft die ganze Zeit über der Person, die unter dem Eis schwimmt. »Hure«, ruft er. Jetzt scheint er wütend zu sein, läuft noch immer über ihr, keucht ein wenig. Er ist das Laufen nicht gewöhnt. Das Eis ist blank und glatt, und sie schwimmt darunter ziemlich schnell. »Verdammte Stockholm-Hure!« Sie ist wieder unter der Tür, kratzt und klopft. Dann schwimmt sie wieder davon, Ture läuft hinterher, und nun ist Schluss. Sie hält an, Ture ebenfalls. »Jetzt«, sagt er keuchend. »Jetzt.« Er fällt auf die Knie und presst sein Gesicht auf das Eis.
Hjalmar trinkt einen Schluck Kaffee. »Ich habe nicht daran gedacht, dass sie es war«, sagt er zu Rebecca. »Ich konnte einfach nicht daran denken. Sie starb dort. Ich stand dort.« »Wie ist sie in den Fluss geraten?« »Meine Mutter hat gesagt, wir sollten sie wegbringen. Sie sollte nicht dort gefunden werden. Das Flugzeug, weißt du, das durfte nicht bekannt werden. Wir haben sie hochgezogen. Wir haben auf ihn gewartet. Aber er ist nie nach oben gekommen.« Er kneift die Augen zusammen. Wieder sieht er es vor sich, wie sie die Tür zerschlagen und die Reste in das Eisloch geworfen haben. »Und wir haben nicht an die Rucksäcke gedacht«, denkt er. Er streicht sich über das Gesicht und redet weiter. »Wir haben sie in das Auto der beiden gelegt, nach hinten. Ich bin nach Terwaskowski gefahren, da war das Wasser noch nicht zugefroren. Das Benzin hat genau gereicht. Ture hat Mutter nach Hause gefahren. Dann kam er mit unserem Auto wieder. Wir haben sie zu den Stromschnellen getragen und hineingeworfen, haben die Wagenschlüssel auf dem einen Reifen versteckt.« »Deine Mutter«, sagt Rebecca zu Hjalmar, »ich glaube, dass sie während des Kriegs Informationen an die Deutschen verkauft hat.« Hjalmar nickt. »Das kann schon sein«, denkt er. Ihm fällt eine Tanzveranstaltung ein, die er und Ture als junge Burschen besucht haben. Er erinnert sich an einen Jungen in ihrem Alter, der höhnisch den Hitlergruß vorführte. Der Vater dieses Jungen war Kommunist. Das Ganze endete mit einer gewaltigen Prügelei. Erst als jemand rief, die Polizei sei unterwegs, löste sich die Sache auf. Er denkt an Kertos Geschrei in der Kammer, als Ture im Wald verschwunden war. »Das hier ist die Strafe.« »Und was ist mit Jörleifer Arnason?«, fragt Rebecca. »Wie war das mit ihm?« »Das war Ture«, sagt Hjalmar. »Er hat ihn mit einem Holzscheit erschlagen. Wir konnten doch nicht riskieren, dass er etwas gesehen hatte. Wir haben ihn an eine andere Stelle gelegt, haben den Küchenhocker umgestoßen, haben den Küchenschrank aufgerissen und den einen Rucksack hinaufgestellt. Es sollte aussehen wie ein Unfall.« Er kneift die Augen zusammen und denkt daran, wie Ture ihm befohlen hat, Jörleifers blutüberströmten Kopf hochzuhalten, damit es auf dem Boden keine Spuren gebe, während Ture ihn an den Beinen zog. »Danke, lieber Gott«, denkt Rebecca. »Dann können wir Ture festnehmen.« Die Blutflecken auf seiner Jacke und Hjalmars Zeugenaussage. Das ist hieb- und stichfest.